Herzlich willkommen zur 12. Folge von Triathlon Talk. Ich bin Simon Müller, Redakteur bei Triathlon, und für die heutige Episode habe ich mich mit Horst Reichel getroffen. Horst ist 36 Jahre alt und bereits seit vielen Jahren auf den Langstrecken unterwegs, nachdem er im Alter von 4 Jahren zunächst mit dem Schwimmen begonnen hat. Nach seinem Wechsel zum Triathlon war er zunächst auf der Kurzstrecke aktiv und er hat 2014 unter anderem den Ironman Kalmar in Schweden gewonnen und ist 2017 Zweiter bei der Premiere des Ironman Hamburg geworden. Dadurch, dass Horst schon so lange dabei ist, habe ich mich mit ihm über die Entwicklung des Triathlons auf Kurz- und Langdistanz unterhalten, über seine Zeit als Nachwuchsathlet im Nationalkader zusammen mit Jan Frodeno und Co. gesprochen, die es ihm nicht gerade einfach gemacht haben, und mich mit ihm über sein Training, seine Erfahrung aus vielen Jahren Profisport unterhalten und mich mit ihm über seine Ziele ausgetauscht. Danke, dass ihr mit dabei seid und viel Spaß beim Zuhören. Diese Folge wird euch von Ryzen präsentiert, die neue Brand für Performance-Sportbekleidung. Momentan findet ihr Ryzen auf allen großen Triathlon-Messen in Europa. Kleiner Bonus für alle Podcast-Hörer: Wenn ihr eine Mail mit dem Betreff Triathlon-Talk an info@ryzen.net schickt, erhaltet ihr einen Gutschein für einen Gratis-Kaffee an einem Ryzen-Stand oder im Flagship-Store in Köln. Zusätzlich nehmt ihr so auch noch an der Verlosung von einem Myth Aero Sleeve Tri-Race-Suit und einem der neuen Recharged Fuel Hoodies teil. Also schaut mal bei den Jungs und Mädels von Ryzen vorbei, entweder am Stand oder im Netz auf ryzen.net. Ja, Horst Reichel, erstmal schön, dass du da bist und vielen Dank. Wir treffen uns hier vorm Ironman Hamburg 2018. Wir sind auf deinem Hotelzimmer. Vielleicht mal als Anfangsfrage, welche Erinnerungen verbindest du mit Hamburg, gerade im Hinblick darauf, dass du ja letztes Jahr hier schon bei der Premiere gestartet bist?
Also auch erstmal Hallo von meiner Seite an die Zuhörer. Ja, Erinnerung ziemlich gute, deswegen bin ich auch wieder am Start. Also letztes Jahr war das schon ein tolles Erlebnis. Klar, das Ergebnis war natürlich super, aber auch so das ganze Rennen mit der Stimmung, mit den Hamburger Zuschauern, das hat schon richtig Spaß gemacht. Und deswegen hing mir diese positive Erinnerung noch lange, lange bei mir fest. Und da war eigentlich relativ lang oder früh klar, dass ich auch hier wieder starten werde, wenn es klappt zeitlich.
Du bist ja nun auf der Langdistanz schon ziemlich lang dabei. Ich glaube, deine erste Langdistanz hast du 2009 gemacht. Das sind mittlerweile auch schon 9 Jahre. Hamburg letztes Jahr Platz 2. Du hast 2014 Ironman in Schweden gewonnen.
Ja.
Und danach ist quasi das Rennen in Hamburg aus dem letzten Jahr schon so gesehen ein zweitbestes Ironman-Ergebnis. Rückblickend vielleicht mal das Rennen betrachtet, war das wirklich so, dass du einen extrem guten Tag hattest mit Platz 2? Oder würdest du sagen, irgendwie... Ja, es gab andere Rennen, wo du vielleicht nicht Zweiter geworden bist, aber wo deine Leistung besser war?
Ja, also von den Ergebnissen her hatte ich schon ein paar Podiumsplätze schon auf der Langdistanz im Ironman. War ja schon mal in Western Australien Zweiter, in Schweden Dritter, Barcelona Zweiter. Von der Leistung her, es war halt nach einer längeren Durststrecke auf der Langdistanz nicht mehr wieder ein respektables Ergebnis, was für mich halt... für den Kopf extrem wichtig war. Das Rennen an sich war von der Leistung her ist ein bisschen schwierig zu erklären. Also sagen wir es mal so, ich bin da schon mit sehr großen Ambitionen da reingegangen, muss ich gestehen, und habe da vorne als Zweiter aus dem Wasser gekommen und habe beim Rad dann relativ viel investiert und riskiert. Und wurde dann aber am Radfahren da ziemlich bestraft, dann ab Halbzeit. Ich habe dann kaum die Kurbel rumgekriegt. Und beim Laufen kam ich zwar eigentlich gut durch von den Zeiten her. Bin, glaube ich, ein 2,47er Marathon gelaufen und war dann Zweiter. Aber der James, der war dann meilenweit weg und der hatte halt einen extrem krassen guten Tag beim Laufen. Beim Radfahren hat er das sehr taktisch gemacht. Aber das... wenn man dann diese Leistung sieht mit den mit dem schnellen Start und einem schwachen Mittelteil und einem soliden Ende, dann war es, sag ich mal, von der Leistung her nicht das beste Rennen, wenn man ehrlich bin. Das war dann eher das Rennen bei mir in Schweden, was ich 2014 gewonnen habe, weil das war von Anfang bis Ende konstant schnell, ohne Einbrüche. Und letztes Jahr gab es wirklich diese bekannten Höhen und Tiefen und umso glücklicher war ich dann auch, im Zielbereich, dass es dann doch noch gelangt hat. Aber ich bin da, muss ich sagen, glaube ich, auch ein bisschen mit dem blauen Auge davon gekommen, weil es gibt dann auch Rennen, wo du dann halt nicht mehr die Laufbeine hast und dann läufst du 3 Stunden und oder langsamer und dann bist du weg von Podiumsambitionen. Und deshalb, was das angeht, war das Ergebnis gut. Die Leistung war, war schwankend während dem Rennen, aber das hast du oftmals, weil es halt taktische Geplänkel gibt und man muss sich da so auch selber im Griff haben und ja, aber daraus lernt man ja und ja, von daher hoffe ich, dass ich dieses Jahr das ein bisschen cleverer anstelle.
Wenn du schon selbst sagst, daraus lernt man über die Jahre, wie schon gesagt, du bist ja schon viele Jahre dabei, was sind denn so die wichtigsten Erkenntnisse, die du auf Langdistanz und vielleicht auch Mitteldistanz mitgenommen hast über die Zeit?
Ja, bei der Langdistanz ist wirklich das A und O das Risikomanagement, muss man einfach sagen. Die Geduld zu haben, im entscheidenden Moment dann auch irgendwie Gas zu geben oder kein Gas zu geben vor allen Dingen, weil das ist, glaube ich, für die meisten das Problem. Und vor allen Dingen, wenn man auf den unteren Distanzen schnell unterwegs ist, also jetzt wie bei 70.3, was dann mittlerweile eher so ein Vollgasrennen ist, das war früher auch mal anders, ist es auf der Langdistanz eigentlich, bis auf ein paar Ausnahmen wie in Frodo oder so, wirklich sollte es in der Regel eigentlich ein konstantes Rennen sein, wenn es geht, um dann halt dann auch seine Leistung abzurufen. Aber wir haben halt immer das Problem oder den Vorteil oder Nachteil, wie man es auch sieht, dass wir halt je nach Starterfeld taktische Spielereien haben. Ist beim Radfahren irgendwie die Möglichkeit, da rauszufahren. Die Felder sind oftmals eng und ja, da muss man halt gucken, dass man da irgendwie sauber rauskommt und ja, ist dann von Rennen zu Rennen unterschiedlich. Man sieht halt bei den großen Rennen, oftmals wie in Hawaii, gibt's halt, ist es halt ganz extrem, da wird es auf die Spitze getrieben, deswegen platzen dann auch so viele von den Top-Leuten und ja, aber da zeigt sich auch, dass eigentlich eine konstante Leistung im Rennen eigentlich am besten ist, aber man kann es sich nicht immer aussuchen, das ist das Problem. Und wie gesagt, bei der Mitteldistanz, da geht es in die andere Richtung, dass es mittlerweile echt oft so ist, dass man dann von Anfang bis Ende Vollgas geht, ohne Rücksicht auf Verluste.
Ja, auf Hawaii kommt ja noch dazu, dass die meisten Leute oder auch von den Top-Favoriten, wenn die dann irgendwann einbrechen und wirklich nur noch ins Ziel traben, da ist ja wahrscheinlich eher die Einstellung, also entweder alles oder nichts. Ja. So also die Leute, die sagen, für einen achten Platz mache ich das hier nicht, sondern entweder lande ich auf dem Podium oder wenn ich dann halt wirklich Platz und 40. werde, dann ist es egal, das ist ja schon dann von den meisten die Einstellung. Wie, wenn du sagst, irgendwie, das sind diese taktischen Spielchen, wie gehst du vor einem Rennen dann, mit welcher Einstellung gehst du da ran? Also legst du dir einen Plan A, B, C zurecht? Spielst du das durch oder bist du jemand, der sagt, irgendwie, ich lasse es auf mich zukommen?
Naja, also ganz blauäugig gehe ich da nicht ran. Also ich schaue mir schon an, wer auf der Startliste steht und schaue mir an, welche Stärken und Schwächen die Athleten haben und wie deren Saisonverlauf war, weil das ist dann auch wichtig. Wenn irgendeiner vielleicht dieses Jahr eine extrem gute Saison hatte, dann ist der dann entsprechend höher geratet bei mir. Aber schlussendlich muss ich mich dann auf mich selber konzentrieren, weil ich kann schlussendlich deren Leistung auch nicht kontrollieren. Ich weiß aber, wo die dann im Rennen vielleicht stehen und das ist dann immer gut zu wissen. Aber wie gesagt, schlussendlich kann man sich Szenarien überlegen. Ja, sollte man auch. Ja, so Notfallpläne vielleicht. Mhm. Aber ja, im Endeffekt versuche ich dann meine Leistung einfach, soweit es geht, an dem Tag X abzurufen. Was schon schwierig genug ist manchmal, mit Stress, Nervosität und ja, wenn du mal einen Reifendefekt hast, dann ja, ist eine ganze Taktik eh für einen Eimer. Bei mir ist immer ganz gut, dass ich halt in der ersten Disziplin in der Regel eigentlich immer vorne bin oder vorne bei den ersten aus dem Wasser steige und da habe ich natürlich andere Möglichkeiten, als wenn ich vielleicht von hinten irgendwie mit 5 Minuten Rückstand aus dem Wasser komme. Ist ja auch ein Risiko, weil man dann vielleicht dazu neigt, das ist mir oft passiert auch, dann vielleicht zu viel Gas zu geben am Anfang. Aber man kann sozusagen dann auch schon mal ein bisschen gucken, okay, bin ich jetzt irgendwie mit 3 anderen Leuten aus dem Wasser, die fahren eher mäßig Rad oder fahren sehr gut Rad, dann lass die fahren und so weiter. Das kann man sich dann im Vorfeld schon überlegen, ja.
Du hast ja gerade schon gesagt, letztes Jahr das Rennen in Hamburg nach längerer Durststrecke auf der Langdistanz. Würdest du rückblickend betrachtet sagen, die Rennen, die nicht so gut liefen, dass das im Endeffekt auch ein bisschen was mit dem Pacing zu tun hatte, dass du da halt dieses Risikomanagement, wovon du selbst gesprochen hast, dass das da vielleicht verkehrt gelaufen ist?
Ja, ganz klar. Also rückblickend auf jeden Fall, weil alle Rennen, die jetzt schlecht liefen, hatten eigentlich immer irgendwie so ein Pacing-Problem. Außer vielleicht bei einem, zwei Rennen, wo es dann wirklich dann eher so körperlicher Natur war mit Magenproblemen oder sonst was oder Krämpfen. Das kann ja auch passieren, aber da, wo es halt wirklich dann extrem schief ging, dann war das oftmals irgendwie dann vielleicht zu hart, oftmals ein hart zu hartes Anfahren. Ich weiß, letztes Jahr zum Beispiel im Ironman Barcelona und da war ich natürlich extrem motiviert, nochmal schnell zu laufen. Da bin ich deutlich über meinem Niveau angelaufen, den Halbmarathon, und da habe ich bitter bereut, bin dann im Mittelteil völlig hochgegangen und habe mich dann noch irgendwie auf den 7. Platz gerettet, aber ja, das ist halt, ja, man muss im Endeffekt so langweilig es klingt, doch eigentlich bei seiner eigentlichen Stärken immer bleiben und seinem Stärkenbewusstsein. Das ist klar. Es gibt, also man kann natürlich mal ein bisschen mehr Gas geben, um irgendwo wegzukommen oder in anderen Athleten vielleicht so ein bisschen zu distanzieren, aber man sollte es dann nicht übertreiben. Und das lernt man halt. Und extrem erfrischend war das vor allen Dingen, wenn ich war heute dieses Jahr bei einem Rennen in Frankfurt und hier bei Rot angeschaut, und das war extrem erfrischend anzusehen, wie das ein Frodo macht oder wie es der Sebi Kiene macht. Weil da lernt man schon, man kann aus den Rennen sehr viel lesen, auch bei den absoluten Weltklasse-Athleten. Deshalb bin ich auch immer, wenn ich Zeit habe, schaue ich mir auch die Rennen auch direkt live vor Ort an, wenn ich kann.
Ja, spannend. Willst du sagen, was du dir da zum Beispiel dieses Jahr abgucken konntest?
Ja gut, ich meine, in Frankfurt ist ja bei mir um die Haustür, gut, mein Freund ist ja auch gestartet, da war das ein bisschen schwieriger mit dem Anschauen, aber ja, ich meine, die Laufleistung vom Jan, die war natürlich dem absolut taktischen Radfahren geschuldet, was dann eigentlich auch klar war, was nicht heißt, dass sie jetzt gebummelt sind, aber das ist natürlich klar, dass die Energie dann vorhanden ist fürs Laufen und dass der das Potenzial hat, da so schnell zu laufen, war ich immer klar, und der hat es halt dann mal anders ausgelegt und sicherlich auch ein Ausrufezeichen für die weitere Saison für die anderen Jungs, aber das war interessant zu sehen. Und beim Sebastian Kiene war das natürlich dein Rot auch interessant, weil das Schwimmen dann relativ langsam war scheinbar und er überraschenderweise mit der ersten Gruppe rauskam, die Zeiten waren auch nicht so schnell, und dann halt beim Radfahren seine Stärke ausspielen konnte.
Wobei man ja fairerweise sagen muss, also sie haben sich ja selbst eingestanden, also sowohl Sebastian Kiener als auch irgendwie beispielsweise Jesse Thomas, die ja oft zusammenschwimmen, aber dann in der zweiten Gruppe, die waren ja trotzdem nur in Anführungszeichen knapp anderthalb Minuten langsamer als Lucy Charles, was ja in oder auf Hawaii letztes Jahr dann auch noch irgendwie 4-5 Minuten waren. Ja. Also vielleicht kam da irgendwie beides zusammen. Vielleicht ein ganz gutes Schwimmen für die schwächeren Schwimmer erwischt, und vielleicht lag das auch an den Umständen Neo und.
Ja. Also die kann auch sein, aber man sieht halt, wenn so ein Rennverlauf sich entwickelt, ja, wie jetzt in Rot, dann wird auch taktisch auch anders agiert vielleicht. Und dann fährt man Jesse Thomas mit beim Kiel, und da neutralisiert sich eine Gruppe dahinter, weil die alle Schiss haben, da mitzufahren, hochzugehen, und dann kommen Riesenabstände zusammen, und dann kommt ein Wurf und macht dann die Pace überwiegend, und ja, es ist halt so, das ist Racing, und das macht es ja auch interessant und spannend.
Ja, wir haben ja jetzt gerade quasi durch den Einstieg, dass wir in Hamburg sind, dass das Rennen bevorsteht, dass du das Rennen letztes Jahr gemacht hast, so ein bisschen am Ende angefangen. Ja. Vielleicht spuren wir mal ein bisschen die Zeit zurück. Wie bist du ursprünglich in den Sport gekommen, zum Triathlon oder vielleicht generell vorher in den Sport?
Na gut, also da muss ich jetzt lang ausholen, aber ich bin der Jahrgang 82, und ich habe, glaube ich, so mit 4 Jahren mit Schwimmen angefangen, aber auf so einem, bei so einem Dorfverein, mit 2-mal Schwimmen die Woche, und das habe ich dann relativ lang gemacht. In Funkstadt und Darmstadt war damals so für Triathlon bekannt, und irgendwann habe ich bei einem Schwimmwettkampf eine Ausschreibung für einen Schlüpper-Triathlon in die Hand bekommen. Bürgerpark-Triathlon war das, 92 oder so. Und meinte ich so zu meinem Vater, ja, das könnte ich doch mal ausprobieren, und das hat mir dann so viel Spaß gemacht. Ich war dann, glaube ich, da gab es andere Altersklassenwertungen, aber da war ich, glaube ich, irgendwie gesamt zweites Mädchen. Das war also ein interessantes Ergebnis. Also ich war im Laufen, ich war im Schwimmen sehr gut, im Laufen war ich echt schlecht, und im Radfahren, das habe ich dann hinbekommen. Aber das hat Spaß gemacht, und dann habe ich dann angefangen mit dem Triathlon, so mehr oder weniger so mit 12 oder 11, wie gesagt, und dann habe ich das erstmal so für mich gemacht, ohne Verein. Wir hatten ja so ein paar Rennen bei uns in der Umgebung, und irgendwann, ein paar Jahre später, kam ich dann auf einen Vereinstrainer über ein Sportgeschäft zu sprechen, und der hatte mich dann nach Griesheim geholt. Der Ralf Ebli war das damals. Also sein Vater hatte mich dann quasi angesprochen. Dann bin ich in Griesheim quasi in den Nachwuchs gekommen, und so kam ich eigentlich zum Triathlon. Und dann kam das halt über die Kurzdistanz. Ja, ich war im Landeskader, dann war ich so im erweiterten Nationalkader für den Nationalkader an sich hat es dann nicht gelangt, da waren die Jungs einfach zu stark und ich zu schwach, ja, da war ja Frodeno, Prochno, Steffen Justus, Sebastian Dehme, alles in meinem Jahrgang, alle bei Olympia, davor und danach war es vielleicht ein bisschen einfacher, aber ja, da war es dann für mich dann echt schwer, dann eigentlich da reinzukommen und die waren auch echt auch saugut und ja, so habe ich dann die ersten Jahre so bis Mitte 20 so auf der Kurzdistanz verbracht, habe dann angefangen zu studieren, bin in der Bundesliga gestartet, für Griesheim damals noch und kam dann irgendwann auf die Idee, halt doch mal Langdistanz zu machen, einfach so aus Spaß oder erstmal für eine Mitteldistanz und dann später eine Langdistanz, so als Abschluss von der Triathlon-Karriere eigentlich und ja, weil in der Bundesliga war ich so im Mittelfeld, da war ich eigentlich ganz gut. Also ich war schon immer sehr solide, aber ich war halt, ich habe da keine Rennen gewonnen, muss man einfach sagen. Und, und dann habe ich dann irgendwie deutsche Meisterschaft in Mitteldistanz gewonnen, wurde dann deutscher Vizemeister in der Elite und es war dann so für mich, okay, da liegen mir die Strecken dann auf der Mittel doch eher und dann dachte ich, naja, später, okay, probier's mal auf der Langdistanz und dann habe ich dann 2009 meine erste Langdistanz als Profi gemacht, aber ich war da kein Profi, ich war da Student und habe da nebenher auch gearbeitet. Also, aber ich wollte ja nicht irgendwie, wenn du jahrelang Kader und Bundesliga machst, dann bei den Amateuren starten. Und dann bin ich dann in Zürich gestartet und dann ziemlich auf die Schnauze geflogen. Also ich habe das irgendwie von der Distanz zwar bewältigt, aber doch mit Krämpfen zu kämpfen gehabt und brauchte erstmal ein paar Anläufe, um überhaupt durchzukommen. Ein Jahr später war ich dann in Regensburg als Erster aus dem Wasser, kurz vorm Fares und dann bis Halbzeit mit dem Fares mitgefahren. Dachte, hey, geil, läuft. Und dann komischerweise hochgegangen, ja. Und da hat es wirklich echt bei meiner dritten oder vierten Langdistanz gebraucht. Das war Challenge Barcelona 2010, dass es dann Klick gemacht hat. Und dann war ich Zweiter gesamt und knapp hinter dem Sieger 30 Sekunden und dann dachte ich, okay, jetzt glaube ich, weißt du, dass es passt. Und seitdem mache ich eigentlich Langdistanz und Mitteldistanz und ab und zu mal Kurzdistanz, aber Hauptgeschäft, wie man so schön sagt, ist Langdistanz. Ja, das ist schon eine Weile her.
Würdest du sagen, gerade zu der Zeit, als du mit Langdistanz angefangen hast, war das dann eher so, wenn du auch schon sagst, als Student und nicht voll professionell, sage ich mal, so Learning by Doing, einfach ausprobieren und erstmal gucken, weil heutzutage, wenn man das sieht, wenn die Kurzdistanzler hochkommen, das ist ja alles ein ganz anderes Niveau mittlerweile. Die geben sich da nicht die Blöße irgendwie, das mal einfach so auszuprobieren, sondern wenn die den Schritt machen, dann ist ja mittlerweile alles durchgetaktet und schon wirklich sehr, sehr professionell. Mhm. Wie hast du das damals erlebt?
Ja, das war auf alle Fälle anders. Ich meine, ich habe da meine erste Mitteldistanz in der Hoffnung gemacht, ich bin mir lang zwei Bananen und ein bisschen ISO-Getränk und dann komme ich durch. Und dann kam ich aber gerade so durch. Und das, also ich habe mir da auch gar nicht so viel Gedanken gemacht, weil ich habe das eigentlich ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, in einem jugendlichen Wahn, sage ich mal. Man hat sich dann halt viel über Magazine, Triathlon-Magazine informiert und so. Und ich habe damals natürlich auch mit einem Coach zusammengearbeitet, auch mit dem Ralf Ebli, der hatte mich auf die erste Langdistanz wieder vorbereitet, nachdem er dann raus war aus dem Verein und Bundesnachwuchstrainer wurde. Und da hatte ich schon viel Know-how und er hatte ja schon Langdistanzathleten mit dem Timo Pracht und mit der Sonja Theisig da habe ich viel von ihm mitbekommen und habe dann die groben Schnitzer vermieden, aber klar, man muss auch selber Erfahrungen machen und da gab es halt keinen YouTube-Channel von irgendwelchen Sportlern, was jetzt so gehypt ist, was eigentlich total cool ist, weil wenn man also Erfahrungsberichte darin sieht, dann kann man ja schon mal per se gewisse Dinge mal ausschließen, die man nicht machen sollte. Mhm. Und das wusste man nicht so. Mit Ernährung war das auch nicht so klar während dem Rennen, wie viel Kohlenhydrate ich brauche und Gels in der Menge oder Riegel oder was auch immer, das war dann alles sehr, sehr experimentell und klar, manche, ich kenne viele, die haben das auch so gemacht wie ich und dann hat es bei denen sofort geklappt und ja, das war schon ein bisschen Learning by Doing, genau, aber es waren andere Zeiten, ganz klar, also und das ist noch gar nicht so lange her, ja. Das ist verrückt, also ich bin mal gespannt, wie sich das in 5 Jahren weiterentwickelt, weil jetzt hast du so viele Informationen irgendwie frei rumliegen, die zwar nicht so gebündelt sind, aber wenn man festes Bestreben hat, dann irgendwie Triathlon zu machen, dann kommt man schneller an Informationen ran. Und das ist eigentlich ganz cool, weil ein Amateur, der jetzt anfängt irgendwie, also hier starten bestimmt auch ganz viele Rookies beim Ironman Hamburg, kriegen ja schon Pläne an die Hand und Tipps und Tricks. Das gab es damals noch nicht.
Was würdest du sagen, worauf ist das zurückzuschließen? Einfach, dass der Sport an sich größer geworden ist, dass Mittel- und Langdistanz einfach professioneller geworden ist, weil die ehemaligen Athleten, die vorher bei Olympia waren, hochgekommen sind? Ja. Was würdest du da sagen?
Ja, also ich glaube einfach der Stand der Technik erstmal. Das hat gar nicht so viel mit dem Sport zu tun, sondern einfach, dass jetzt jeder ein Smartphone hat, Internetzugang überall hat, dass dadurch Information schneller verfügbar ist. Das ist ein Riesengrund. Und klar, der Triathlon, der ist natürlich deutlich populärer als damals. Zwar noch Randsportart, aber es machen viel mehr Leute Triathlon und können beziehungsweise damit was anfangen. Ja. Und das hilft natürlich auch dem Sport, da Informationen in die breite Masse zu streuen. Ja, aber ich meine, diese Informationen, die es halt so gibt aus dem Magazin, ich meine, wir haben extrem erfolgreiche Langdistanzler, also wir hatten davor extrem erfolgreiche Kurzdistanzler, die haben das natürlich schon gepusht, damals mit dem Weltmeistertitel vom Daniel Unger fing das, glaube ich, schon so an, kann man sagen, da war das wirklich ein Hype, das ging wie so ein Ruck durch die Sportlandschaft und dann wusste auch so hier bei mir im Dorf, wer Daniel Unger ist, das war schon cool und so, die auch mit nichts mit Triathlon am Hut hatten und das hilft natürlich auch, du brauchst halt diese Role Models, um dann halt den Sport zu repräsentieren und wenn die nicht da sind, dann wird es natürlich schwer in der breiten Öffentlichkeit und momentan haben wir natürlich eine krasse Situation, dass wir halt so viele Weltmeister in den letzten Jahren stellen konnten bei den Männern, dass das dann natürlich Triathlon aller Munde ist und wenn da in der ARD Sportschau Triathlon erwähnt wird, früher da hast du daran gar nicht glauben können. Jetzt ist es, guckst du Tour de France und dann wird da von Triathlon gesprochen. Ja, das ist schon krass. Und es hilft dem natürlich auch.
Ja. Ja. Vielleicht noch einmal zu deinen Anfängen zurück, weil du ja quasi, oder weil sich das ja so entwickelt hat, dass du Student warst und dann Langdistanz-Triathlon gemacht hast und du bist ja dann dabei geblieben. Also du hast es zwar ausprobiert, aber es ist dann ja schon eine lange Laufbahn bis jetzt und noch weiter geworden.
Ja.
Hast du das, war das für dich abzusehen? Gab es einen Zeitpunkt oder welcher Zeitpunkt war das, wo du gesagt hast, hey, ich würde das eigentlich als Beruf machen und auch länger und ich probiere das einfach mal?
Ja, also das war so gar nicht geplant. Also als ich mit Triathlon angefangen habe, wollte ich schon immer so leistungsorientiert Triathlon machen und ich hatte schon durch damals Lothar Leder und den Leuten aus meiner Umgebung, fand ich schon immer cool, so dieses Profitum, ich selber mal auszuüben, aber erst auf der Kurzdistanz. Aber diese Träume haben sich dann relativ schnell zerschlagen, weil ich da einfach nicht gut genug dafür war, ja, also mit so einem starken Konkurrenzsituation auch und da war das eigentlich nicht so ein Thema und dann kam er durch die Erfolge dann auf der Mittel- und Langdistanz kam es dann wieder auf und dann, ja, ich habe dann, wie gesagt, damals studiert und nebenbei in der Schule gearbeitet, ich habe Lehramt studiert, ich bin noch nicht fertig, das wird mir noch, dann gab es halt, kam wie Küken zum Ei, dann hatte ich dann schon die ersten kleineren Sponsoren und erstmal Materialsponsoren, dann Sponsoren, die dann ein bisschen das auch finanziert haben. Aber davor habe ich alles selber bezahlt. Und davor musstest du auch als Profi deine Startgebühren zahlen. Das war echt heftig für einen Studenten, aber man hat es dann über die Preisgelder quasi irgendwie abgedeckelt. Und dann kam irgendwie das eine zum anderen und ich hatte dann irgendwie auch Glück gehabt, dann die richtigen Leute zu kennen und kam dann quasi an so einen Hauptsponsor ran, der das halt so in so einer Art Team dann machen wollte. Carfax-Team hieß es damals und da war damals die Silvia Feld drin, die in Ironman Nizza gewonnen, der David Plese, der jetzt im Bahrain-Team ist, war drin. Das kennt keiner, weil das eigentlich da unter dem Radar lief, aber das war so die Möglichkeit, das professionell zu machen, weil die finanziellen Mittel hatten. Und das war so der erste Step eigentlich ins Profitum. Aber da habe ich noch nebenbei noch studiert. Und dann kam dann, also es ging dann nur ein Jahr, weil das dann einfach sich für die nicht so gerechnet hat, ging das quasi dann, kam dann Kontakt dann über meinen Trainer mit Timo Bracht zustande. Und dann gab es eine neue Teammöglichkeit. Und da war quasi der Punkt erreicht, zu sagen, okay, jetzt musst du dich, glaube ich, entscheiden, weil sonst wird es einfach schwierig, konkurrenzfähig zu sein. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich versuche das mal ein paar Jahre und lass mal alles liegen, weil bin scheinfrei da gewesen und dachte, okay, brauchst jetzt rein theoretisch auch nicht arbeiten, also, beziehungsweise das Team übernimmt dann die groben Unkosten. und probierst es einfach mal aus. Ja? Und versuchst mal maximal möglich viel zu trainieren und gesund zu bleiben und halt erfolgreich zu sein. Und dann kamen dann die Erfolge auch deutlich schneller, ne? weil hat man auch einfach mehr Zeit und Ruhe, auch sich vorzubereiten, muss nicht irgendwie zwischen Tür und Angel trainieren. Und das geht natürlich auch, hat natürlich die Gefahr, ins Übertraining zu kommen. Und so kam es eigentlich zustande. Und so seitdem bin ich eigentlich da als Profi unterwegs. Ich coach noch so ein bisschen nebenbei, aber da blieb mir eigentlich in der Vergangenheit so ein bisschen wenig Zeit. Und ja, so war das eigentlich. So kam ich eigentlich in den Profisport eigentlich rein. Aber die Vorstellungen waren halt schon andere wie heutzutage, wenn man mit vielen jüngeren Athleten spricht. Also ich musste erstmal Leistung irgendwie produzieren, dass du dir überhaupt die Überlegung anstellst, ins Profitum reinzukommen. Also wie gesagt, ich war erst deutscher Vizemeister auf der Mitteldistanz, da war ich noch in der Uni und habe gejobbt und so. Und dann habe ich auch nicht gedacht, soll ich jetzt voll, wenn das meine Eltern hören, die killen mich. Ja. die waren natürlich nicht begeistert, aber dadurch, dass ich eh mal unabhängig war, habe ich gedacht, okay, ich muss mich eh selber finanzieren, also mache ich das jetzt, Punkt aus. Und ich war ja auch schon Mitte 20, ja, also Mitte 20, und da bist du schon ein bisschen älter und dann hast du schon ein bisschen das Ganze reflektiert, aber ja, jetzt bin ich immer noch dabei, ne? Also mit 36.
Was mich bei der Kurzdistanz nochmal interessieren würde, weil du eben gesagt hast, du hast dann schnell gemerkt, dass es nichts wird, war das dann so, dass man im Kader halt auch mit anderen trainiert hat und dann halt gemerkt hat im Training bei denen, okay, das packe ich einfach nicht, oder hast du das einfach nur an den Wettkampfergebnissen gesehen? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, schlussendlich an den Wettkampfergebnissen und an den Abtestungen. Also bei der DTU gab es ja immer im Winter, so damals eingeführt, diese WM-Qualifikation, 10.000 Meter auf der Bahn und 400 Meter schwimmen, und da hast du schon gemerkt, wo du stehst einfach. Und wenn du dann eine WM-Quali dann um 2 Sekunden verpasst, ist zwar jetzt knapp, aber ein Frodo ist halt eine Minute schneller als die Vorgabe oder so, dann warst du, okay, das ist eine andere Welt. Ja. Und ja. In den Wettkampfergebnissen ist es ja dann auch deutlich zu sehen. Und ich meine, man trainiert ja auch mit den Leuten, dann merkt man schon, also im Training merkt man das eigentlich nicht so sehr, aber wenn es halt hart auf hart kommt, in gewissen Disziplinen, dann trennt sich schon die Spreu vom Weizen. Und aber schlussendlich waren quasi diese Wettkampfergebnisse ausschlaggebend. Und ja, für mich war es immer interessant, weil ich konnte immer gut schwimmen, und das war nicht das Problem. Bei mir war das eher das läuferische Vermögen, weil das im Endeffekt damals vor allen Dingen auch schlussendlich auf die letzten 10 Kilometer auf der Kurzdistanz hinauslief, und da musstest du halt da dieses Potenzial einfach mitbringen, und ich war limitiert auf knapp 32 Minuten oder so, 32 tief irgendwas, meine Bestzeit, war schon lange her, mehr ging nicht, und die anderen Jungs, die sind halt 30 tief gelaufen. Ja. Gut, ein Alistair Brown läuft jetzt 28, Mitte oder sowas, hoch, und das ist dann nochmal eine andere Welt. Deswegen hast du das dann so mit, es war hart zu verstehen, aber ist dann so, weil wenn du halt 15 in der Bundesliga wirst, das was, damit verdienst du kein Geld, damit kriegst du keine Förderung, dann ist eigentlich klar, dass du da nur bedingt Daseinsberechtigung in der Elite hast.
Du hast gerade schon Alistair Brown die angesprochen, das war ja so dann doch eher noch die Zeit danach, also nach dem Olympiasieg von Jan Frodeno, dass es dann so losging, die ersten Jahre der Brownies auch. Und wie hast du die Entwicklung so dann gesehen auf der Kurzdistanz bis heute?
Ja, das ist ein ganz interessantes Thema, weil mit den Brownies hat sich da, glaube ich, nochmal extrem was entwickelt, weil die Brüder das ganze Rennen eigentlich durchgehend kontrolliert haben und auch das Radfahren wieder mehr Gewichte bekommen hat. Ich meine, rein theoretisch konnten die ja nicht sich aufs Laufen verlassen, aber die haben da halt nichts anbrennen, deswegen waren die auch sehr erfolgreich und haben auch beim Radfahren extrem attackiert. Das war, also ich Kurzdistanz gemacht, ich habe ein paar Europacups gemacht, so German Open in Hannover, da bin ich mit Simon Lessing gestartet, da sind wir da über die Strecke gebummelt. Da gab es sicherlich auch harte Radwettkämpfe, aber das war bei weitem nicht so aggressiv wie spätestens mit den Brownies, die dann gleich da für Tempo gesorgt haben.
Was mich da nochmal interessieren würde, du hast ja gerade schon gesagt, die DTU-Tests waren dann 400 Meter Schwimmen damals und 10.000 Meter Laufen. Hat man vielleicht daran schon auch gesehen, vielleicht auch irgendwie bis heute, dass es fürs Radfahren irgendwie gar keinen Maßstab gibt, dass das einfach eine untergeordnete Rolle spielt?
Ja, auf jeden Fall. Also das Radfahren wurde gar nicht abgetestet. Das war dann halt, wurde dann einfach vorausgesetzt. Und ja, das müsste man eigentlich mit einbeziehen, weil wenn man die Leistungsdaten der Kurzdistanzler jetzt ansieht von von Richard Murray. Ich verfolge das ja noch. Ich habe ja relativ bin ja neugierig, was das angeht. Und da sieht man halt, was die für Maximalleistung treten. Das kriegst du nicht hin, wenn du es nicht entsprechend vorbereitest. Und das wurde damals auf alle Fälle nicht mit berücksichtigt. Ne? Also wir haben dann schon dann im Training dann spezifisch trainiert, aber abgetestet wurde Radfahren auf alle Fälle nicht. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob das heute gemacht wird, aber ich glaube auch nicht. Nach wie vor Lauf, Schwimmen. Und das müsste man dahingehend vielleicht auch überdenken. Aber das Problem ist auch eher, dass in der ersten Disziplin da zu große Defizite da sind, was das Athletenpotenzial angeht. Die sind alle top, aber ich kenne das von meinem alten Trainer Michael Krüger aus Dänemark. Der ist jetzt wieder Bundestrainer dort und die haben da so ein bisschen anderes Scouting. Das ist ein ganz kleines Land, Dänemark, aber deswegen schwimmen die gucken halt wirklich, dass sie halt wirklich extrem gute Schwimmer haben im Training. Und oftmals dann die zweite Garde von den Ex-Schwimmern, die sie halt irgendwie bekommen. Da ist halt die Kommunikation zwischen den Verbänden eigentlich ganz gut, so wie er es mir mal erklärt hat. Und das machen, glaube ich, die Engländer auch so mit den Läufern. Deswegen, da gibt es ja jetzt so ein Nachwuchsathlet, der extrem schnell läuft und auch mittlerweile saugut schwimmt. Ich weiß gar nicht, wie der heißt.
Alex Yee,
glaube ich. Ja, genau, richtig. Ja.
Das ist der auch jetzt letztens auf der Bahn 27, 51 gelaufen ist, als Richard Ringer da gewonnen hat. Also noch schneller, noch 40 Sekunden schneller als Brownlee damals auf der Bahn
gelaufen ist. Genau, und so Potenzial brauchst du, um auf der Kurzdistanz halt da vorne erfolgreich zu sein. Und das ist halt, glaube ich, bei uns ein bisschen schwierig, weil da haben wir nicht so viel. Wir haben so ein paar echt gut, die sind ja alle super gut und so, aber das ist nochmal eine ganz andere Welt. Das ist ein bisschen schwierig mit dem Scouting. Aber man darf es gar nicht so auf dem Verband auch so runterbrechen, weil das gesamte Sportsystem ist ja irgendwie zu hinterfragen. Also, aber da könnte man
tagelang drüber sprechen. Das ist echt ein Thema für sich, das ist wahr. Ja, also auch ein Paradebeispiel, wie es gut umgesetzt wurde, ist ja jetzt momentan in Norwegen. Ja. Also kann man den Triathlon nehmen, WTS-Rennen in Bermuda mit drei Podiumsplatzierungen und dem ältesten Athleten, der glaube ich dann 23 ist von denen und die anderen noch jünger. Aber auch sonst im Ausdauersport, also jetzt im Triathlon bei der Junioren-WM Norweger gewonnen, im Langstreckenlaufen 204-Marathon von einem Norweger.
Ja, super,
also,
cool. Ja.
Genau, wenn du da halt eine Struktur hast, ein System und eine Trainingsphilosophie und das über Jahre halt verfolgen kannst, dann scheint auch wirklich sich was entwickeln zu können. Also es ist nicht so, Norwegen ist ein kleines Land und eine Wintersportnation. Das ist ja noch nicht so, dass da die Leute an den Bäumen wachsen so ungefähr. Ja. Das wird ja alles hoch trainiert, sag ich mal.
Ich glaube, da das liegt auch an der Offenheit. Die Norweger, was du mitbekommen hast, die sind extrem offen über ihr Trainingskonzept, tauschen sich aus international und das ist, glaube ich, wichtig, um halt voranzukommen. Wenn du halt immer deine eigenen Süppchen kochst, dann wirst du auch keinen neuen Input bekommen. Und das ist, glaube ich, so das Geheimnis von so Leuten. Also,
Also was auch dafür spricht, ist ja, dass man von Christian Blumenfeld oder Gustav Iden alle Trainingseinheiten auf Strava verfolgen kann.
Ja, genau.
Also das ist ja wirklich, da gibt es ja nicht so viele, die das machen. Ja. Und was beispielsweise Dan Lorang auch erzählt hat, als ich mit ihm den Podcast aufgenommen habe, der Trainer von Jan Frodeno, dass er sich mit den Trainern aus Norwegen ausgetauscht hat und dass die da auch ganz offen waren und dass er mit seinem Radsportteam im Trainingslager in der Sierra Nevada war und die gleichzeitig auch da waren, die dann auch gleich gesagt haben, ja Mensch, dann guck doch mal, wie kennst du das schon? Und dann hat man sich zusammengesetzt und ausgetauscht und da war Dan auch ganz, ganz positiv und hat dann gesagt, das sind die Punkte, die bringen den Sport an sich dann auch voran und die Leistung insgesamt. Also das scheint da eine schöne Entwicklung zu sein eigentlich.
Ja, das ist interessant, definitiv. Das ist ein gutes Beispiel mit den Norwegern, ja.
Kommen wir mal zurück vielleicht zur Langdistanz. Wenn man an Langdistanz denkt, denkt man ja auch gleichzeitig immer an Hawaii. Mhm. Du bist auch schon auf Hawaii gestartet, ich glaube einmal?
Einmal, ja.
Einmal. Hast da eher eine negative Erfahrung gemacht, wenn man schwarz auf weiß sieht, jedenfalls das Ergebnis. Wie hast du das Rennen damals erlebt?
Ziemlich übel. das war echt ein Tag zum Vergessen. Also ich wollte es unbedingt machen und ich war, keine Ahnung, gesamt, ich glaube 110. beim Profis, okay, 29. oder 35. ich weiß gar nicht mehr.
Ja.
Aber das war ein durchwachsener Tag. Schlecht geschwommen, erste Gruppe verpasst beim Radfahren. War es dann noch ganz solide, mit dem Ronny Schildknecht vom Rad abgestiegen und beim Laufen bin ich quasi zerlaufen in der Hitze Hawaiis und habe es aber noch durchgebracht, das war mir wichtig auch. Ich hatte auch danach kein Rennen und ich wollte es auch damit abschließen an dem Tag, aber nee, das war auf jeden Fall krasse Erfahrung, weil ich hatte in dem Jahr auch im Sommer auch extra keine Langdistanz gemacht und dachte, ich mache es ganz clever, ich bin ultra ausgeruht und trainiere nur und mach halt ein paar Mitteldistanzen und habe dann die Hawaii-Quali früh eingetütet. Nix war's. War komplett das Gegenteil. Und das ist so das Gegenbeispiel, dass man auch mit zu viel Training oder mit falschem Training da auch schlecht performt ist. Aber gut, das erste Mal war es eh immer schwierig, weil man das nicht einschätzen kann als junger Athlet. Deswegen kann man das, die das dann schaffen, das ist total bemerkenswert, aber man kann diese Bedingungen auch schwer irgendwie simulieren, es sei denn, man trainiert irgendwie in der Hitze wie der Patrick in Texas. Das hätte ich damals noch machen sollen. Ich war auf Mallorca bei super Bedingungen, aber es war einfach zu einfach. Und dann dachte ich, es ist schön, mir 400er in 420, erste Gruppe, da schwimme ich Rücken. Ja, und dann kommst du in Hawaii selber, war ich so fernab von der Leistung. Aber so ist es halt. Und man zieht seine Lehren draus. Wenn ich das nochmal machen sollte mit Hawaii, dann werde ich auch ein Hitzecamp in extremen Bedingungen definitiv machen. Ja.
Willst du dann nochmal Hawaii machen?
Ja, ich eigentlich schon. Also ich hatte eigentlich ursprünglich dieses Jahr geplant, aber ich wollte eigentlich im Frühjahr schon Ironman machen in Südafrika, beziehungsweise Texas hatte ich mir so offengelegt. Aber da die Finanzierung des Ganzen nicht funktioniert hat durch das Team Sport for Good, was es momentan eigentlich nur noch auf dem Papier gibt, das kann ich mal offiziell sagen, ja. Also ich bin nicht mehr offiziell Mitglied, ich habe da interne abgesagt, ich wollte es nicht irgendwie breitreden, war dann im Frühjahr auf einmal die komplette Planung erstmal hinfällig. Und da war das ein bisschen blöd, weil ich hatte eigentlich mit Hamburg und halt mit einem frühen Rennen geplant und ja, musste dann irgendwie das Budget aufbringen. Und dann habe ich gesagt, okay, machst erstmal Hamburg-Rennen, du hast noch ein paar Punkte vom Vorjahr und schaust, dass du ein Sponsorenkonstrukt bis dahin irgendwie hinkriegst, um das dann hinzubiegen, ja. Weil ich meine, die Quali ist das eine, aber wenn du die Quali hast, musst du ja dann auch die weitere Vorbereitung dahingehend machen und das unterschätzen viele Leute, das ist sehr aufwendig und kostenintensiv und es ist jetzt eigentlich so alles gestemmt, aber jetzt ist eine Frage der Punkte schlussendlich, also, aber ich mache mir da jetzt keinen Stress, also ich habe jetzt glaube 1400 Punkte, wenn ich jetzt, sag ich mal, rein theoretisch gewinnen am Sonntag, was aber sehr schwierig wird bei dem Feld, dann könnte es lang. Ich halte mir offen, vielleicht in 3 Wochen in Kopenhagen zu starten.
Mhm. Ja.
Aber das mache ich von einem Rennen morgen, am Sonntag abhängig, weil ich will da ein gutes Rennen machen. Und wenn es mit Hawaii, dann ist es halt so. Dann habe ich hier ein gutes Rennen gemacht, dann bin ich zufrieden, weil in Hawaii, das ist eine ganz andere Nummer und da sind, ja, also die Erfahrung habe ich so gemacht. Also man darf auch nicht komplett alles auf Hawaii ausrichten, wenn man jetzt nicht der Siegesanwärter ist. Wenn man Top-10-Möglichkeit hat, kann man da schon fokussiert trainieren, aber sonst stehst du da mit nichts, dann hast du Hawaii gemacht, warst ja wie ich damals 2013 irgendwie schlechtes Rennen und dann hast du eben die ganze Saison eigentlich verhauen wegen Hawaii und hast kein Ergebnis stehen. Also von daher, ja, mal schauen. Ich sehe das entspannt.
Aber auch wenn es dieses Jahr nicht klappen sollte, wäre das eine Option für nächstes Jahr?
Ja, ich wollte auf alle Fälle nochmal nach Hawaii. Also ich meine, ich werde ja nicht jünger, deshalb das Quali-System ändert sich halt nur nach dem zweiten Cut-Off und das bedeutet dann auch andere Richtlinien für die Zuhörer, die es vielleicht nicht wissen. Also das geht dann nicht mehr über Punkte, sondern über direkten Slot. In der Regel bei kleinen Rennen zählt nur noch der Sieg und bei den Championships-Rennen wie in Frankfurt oder Texas, dann gibt es glaube ich 3 Slots und man ist dann qualifiziert. Was ich aber prinzipiell eigentlich gut finde, weil das Punktesystem ist dahingehend schon anfällig, weil die Leute einfach zu viele Rennen machen und da gewinnst du mal ein Rennen und bist trotzdem nicht qualifiziert, das finde ich dann auch blöd. Also dann lieber Rennen haben, wo du weißt, okay, wenn ich das Ding gewinne, dann bin ich dabei. Finde ich eigentlich prinzipiell gut, aber man könnte es vielleicht ein bisschen besser auslegen, weil so der Zweite ist schon der erste Verlierer bei gewissen Rennen, das ist ein bisschen schade. Man müsste vielleicht einfach die Rennen reduzieren für die Profis, was die Hawaii-Quali angeht und dann wäre es, glaube ich, ganz gut, weil dann, wenn du sagen wir 10 Rennen hast mit 5 Quali-Plätzen pro Rennen, sind 50 Plätze insgesamt, mal grob gesagt, dann kannst du auch mal Dritter werden oder Zweiter, wenn es eng ist vorne und dann bist du trotzdem qualifiziert, aber
ja.
System ist halt so.
Also soweit ich weiß, weiß man auch noch gar nicht beim neuen System, wie jetzt das Nachrückverfahren, sage ich mal, ist, weil nur von den Siegern wird man ja die 50 Plätze oder manchmal sind es ja sogar mehr noch, gar nicht füllen können. Also da wird auch spannend sein, wie dann letztendlich man auf die Zahl der Athleten kommt und welche Athleten dann da letztendlich ausgewählt werden. Vielleicht geht das dann tatsächlich wieder nach Punkten bei den Leuten, die sich nicht direkt qualifiziert haben.
Ja, ist alles in der Schwebe. Es kann natürlich auch sein, dass einfach weniger Athleten starten sollen. Kann ja auch sein, dass dann 30 Männer, 30 Frauen und dann halt mehr, also weniger Athleten bei den Profis vertreten, weiß ich nicht, aber das werden die wahrscheinlich nach dem Cut-Off dieses Jahr dann, denke ich mal, verkünden. Die Leute müssen ja auch planen, deswegen, ja. Mal schauen.
Ja, was immer noch so, in Anführungszeichen, Gegner von dem neuen Verfahren sagen, ist halt, es könnte dazu führen, dass die Profis, wenn sie merken, sie kommen gar nicht mehr, also im Rennverlauf merken, sie kommen gar nicht mehr in den Bereich, dass sie den Slot kriegen können, dann einfach aussteigen. Also dass die Dropout-Quote sehr nach oben geht, was dann halt natürlich schlecht fürs Rennen ist, wenn 30 Profis an den Start gehen und am Ende kommen 8 ins Ziel.
Katastrophe. Also deswegen sage ich ja, der Zweite ist der erste Verlierer. Das ist dahingehend eigentlich schon blöd. Deswegen, liebe WTC, schön hinhören, was Professor Reichel sagt, 5 Rennen oder 10 Rennen, 5 Qualiplätze und dann läuft die Kiste. Nee, aber das stimmt schon, weil wenn du es auf Hawaii auslegst und willst dich qualifizieren und dann hast du dann, bist du nur Zweiter. Ja? Zweiter ist schon Wahnsinn. Ja. Und dann langt es nicht. Also ja, das wird dazu führen, definitiv, wenn es so sein sollte mit dem System. Ja.
Ja. Vielleicht kommen wir mal ein bisschen zu deinem Training, was ja nun auch deinen Alltag als Profi bestimmt. Mhm. Wenn du uns mal so ein bisschen mitnehmen willst in deinen Alltag, wie sieht das bei dir aus? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, Schwimmrad von Laufen ist die Quintessenz, aber ja gut, also im Endeffekt ist es ja eine Ausdauersportart und entsprechend musst du die Ausdauer trainieren. Ich gehe 5-mal die Woche schwimmen, manchmal 4-mal, gar nicht mehr so viel. Also im Schwimmen muss ich ja nicht so viel machen, um gewisse Form zu erreichen und bin mehr Aufwand zu betreiben, um ein bisschen schneller zu werden. Das steht dann in keinem Verhältnis mehr.
Ja.
Deswegen 4 bis 5 Mal schwimmen und im Schnitt so 4,5 Kilometer bei mir in Darmstadt beim DSW und dann mit Dani Semmler auch zusammen und Patrick und eine ganz gute Gruppe da im Verein. Und dann habe ich dann in der Regel, kommt so ein bisschen auf die Phase an, jetzt so in der unmittelbaren Vorbereitung sind es dann auch, keine Ahnung, 400 bis 600 Radkilometer und dann gar nicht so viel Laufkilometer, also 70, 80 Laufkilometer maximal, aber relativ konstant über viele Wochen hinweg. Und dann setzt der Coach entsprechend Schwerpunkte pro Woche, je nachdem, was halt irgendwie wichtig ist oder so. Das macht der Rainer Skutschik, der auch den Andreas Dreiz trainiert, und da sprechen wir uns eigentlich immer sehr eng ab. Also es gibt immer nur einen Plan für eine Woche und dann schauen wir mal, wie das so verkraftet ist. Und dann wird dann eigentlich erst am Abschluss der Woche gesehen, okay, wie gehen wir in die nächsten Wochen ran. Und so hast du dann im Endeffekt dann, keine Ahnung, 30 Stunden im Mittel in der Woche, mal ein bisschen weniger oder so. Und ganz klassisch auch mit Ruht, mit Entlastungstagen. Ruhetag gibt es eigentlich nicht. Also an Entlastungstagen wird ein bisschen weniger gemacht, aber halt auch trainiert. So dass du jeden Tag irgendwie 2-3 Einheiten hast und da eigentlich immer konstant trainierst. Also früher habe ich relativ auch viel trainiert. Ich habe schon verschiedene Konzepte ausprobiert. Auch ich habe danach sehr hochintensiv trainiert. Es kommt immer auf die Trainer an, ne? Und auch aufs Trainingsalter. Und was ich jetzt so merke, ist, dass halt dass die Regeneration natürlich schon jetzt ein bisschen länger dauert. Also ich merke vor allen Dingen nach Rennen, dass ich da langsamer regeneriere. Ich hatte jetzt ein paar Mitteldistanzen in Reihe gemacht, wo ich nicht so der Fan bin, aber es ging halt nicht anders, weil ich muss ja auch Geld verdienen. Und die Terminkonstellation war auch so blöd dieses Jahr, dass quasi jetzt im unmittelbaren eine Vorbereitung für Hamburg gab es keine Rennen, die ja reingepasst hätten. Und da habe ich schon gemerkt, ich muss da ziemlich federn lassen. Also vor allem bei den Mitteldistanzrennen, die ja wirklich auf Vollgas gegangen wird, da bin ich echt die ersten 3-4 Tage so richtig im Eimer. Auch wenn die Rennen an sich gar nicht vielleicht so hart sind, aber die Belastung bleibt länger im Knochen. Und deswegen muss man das Training auch entsprechend, oder das macht der Coach halt, anpassen. Aber manchmal, also ich hatte jetzt in der Vorbereitung, die war eigentlich ganz solide, aber ich hatte so ein paar Einheiten, da mussten wir echt mal Abstriche machen, einfach aufgrund der Wettkämpfe vorher und auch aus Trainingsalters. Und wenn ich sehr hochintensiv trainiere, was ich ab und zu noch mache, beim Laufen vor allen Dingen, weil da merke ich, da habe ich einen Benefit. Also ich ganz klassisch 1000 auf der Bahn oder sowas. Da brauche ich doch relativ lang, um mich da irgendwie davon so zu erholen. Da muss man das Training entsprechend aussteuern. Ja, aber das macht der Coach eigentlich ganz gut so. Bin ich eigentlich froh, dass es so gut klappt.
Hast du, seitdem du gemerkt hast, dass es mit der Regeneration ein bisschen länger dauert, da was geändert, was die Regenerationsmaßnahmen angeht?
Ich habe so Massagen oder sowas, wenn du das meinst, mache ich eigentlich nicht so häufig, mache ich schon. Also bei mir ist es gar nicht so muskulär, dass ich dann irgendwie einen hohen Muskeltonus habe oder Muskelkater oder irgendwie einen Ansatz von Erzerrung habe, sondern einfach, dass ich so eine Grundmüdigkeit habe.
Ja.
Und da hilft dann eigentlich sowas ja nicht viel. Da geht es eher so darum, dass du dann dich eher so bewegst und so ein bisschen Kopf frei bekommst und so. Also so ein Erschöpfungszustand ist dann schon eher so mit einem Standortwechsel, andere Trainingsbereiche abfahren. Also oftmals bei so, ich mag das total, bei ganz lockeren Radausfahrten einfach mal jenseits der normalen Straßen zu fahren. Wir haben ja viele Nebenwege bei uns im Rhein-Main-Gebiet und das mache ich dann aber so regenerationsmäßig. Ja, ich habe so pneumatische Stiefel, Normatec Boots, das habe ich auch schon seit Jahren eigentlich. Das mache ich ganz häufig. Ich muss definitiv mehr Gymnastik machen, mehr Stretching, mehr Beweglichkeitstraining, aber das ist ganz normal, weil man hat dann halt steifer so im Alter, aber das mache ich regelmäßig jeden Tag, abends immer. Und dann deswegen bin ich eigentlich auch kaum groß verletzt. Also das ist natürlich irgendwie so ein Vorteil. Also ich habe jetzt nie jetzt irgendwie einen Muskelfaserriss oder irgendwie Ermüdungsbrüche oder sowas, weil ich echt da aufpasse und auch relativ früh vorher auch den Stecker ziehe, wenn ich merke, okay, macht jetzt keinen Sinn, jetzt da drauf zu hauen im Training.
Also du hast ein gutes Körpergefühl, würdest du sagen?
Ja, aber es ist natürlich so, im Profisport tanzt man auf Messers Schneide, ne? Und vielleicht fehlt das vielleicht mir, um vielleicht einen ganz großen Coup zu landen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber in der langfristig gesehen hat mir das eigentlich immer ganz gut geholfen. Ich hatte jetzt diesen Winter das erste Mal so eine Plantarfasziitis. Ich hatte nie ein Problem damit. Also quasi so eine Sehnenentzündung, eine Fußsohle. Und ja, das hat mich echt überrascht. Das hatte ich nie vorher. Aber es kam auch durch eine Wettkampffolge zustande. Also wir haben uns ja in Bahrain getroffen und bin eine Woche später in Kolumbien gestartet. Und es kam danach direkt. Und dann, ja, das war halt einfach schlecht regeneriert, Stress gehabt. Körper nicht gepflegt, zu wenig gestretched, weil du im Flieger bist und dann bist du steif und ja, machst ein Rennen und dann hast du dann sowas auf einmal.
Mhm. Ja, was du eigentlich auch schon gesagt hast mit der Risikofreudigkeit im Wettkampf selbst, ja, kann man ja auch so ein bisschen darauf beziehen, irgendwie wie viel sollte ich machen, wie viel kann ich machen,
genau.
Das ist quasi mehr oder weniger genau das Gleiche.
Ja, also ich meine, ich bin halt ein totaler Wettkampftyp. Am liebsten würde ich das ganze Jahr Wettkämpfe machen, aber in einem gewissen gesunden Abstand, ja. Bei uns in Deutschland ballt sich es leider immer so auf den Juni. Das ist so der Monat, da ist so am meisten los. Und dann, wenn die großen Rennen sind, ist danach relativ wenig los. Auch die kleineren Rennen orientieren sich halt an den großen Renntermin. Und das ist noch ein bisschen das Problem, dass dann halt die Wettkampfdichte im Juni so hoch ist im Mai. Und klar, man kann nach in Übersee fliegen. Ja, wie gesagt, ich war auch weit weg letztes Jahr, Ende letzten Jahres, aber der Aufwand ist schon immens für das, was du da ging es um die Hawaii-Punkte in der Hoffnung, dass das ja mit dem Team halt weitergeht, aber es hat sich ja zumindest erstmal so ein bisschen erübrigt, aber muss man halt für sich entscheiden. Also ich finde es bemerkenswert, wenn diese ITU-Jungs durch die ganze Welt fliegen, was halt ein Riesenprogramm ist, jetzt sind die in Edmonton und das ist schon krass, also die sind dann wirklich auf jedem Kontinent einmal gewesen im Jahr.
Ja, zwei Wochen vorher in Hamburg und zwischendurch waren sie auch noch im Trainingslager.
Ja, genau.
Also, ja.
Das ist schon, ob das finde ich dann auch nicht so gut. Deswegen, so gesunde Mischung ist eigentlich so das Beste.
Ja, das muss man schon wollen.
Aber da haben wir als Profis, also sagen wir mal, Profis im Sinne von Langdistanzprofis, ja, einen riesen Vorteil, weil wir sind selbstbestimmt, wir müssen uns keinem Verband unterordnen. Ich kann sagen, okay, das mache ich, das macht keinen Sinn.
Mhm.
Was sei denn, Sponsor sagt, wir hätten dich da gerne, aber in der Regel hast du als Kaderathlet da oftmals ja keine Chance, da irgendwie eine Meinung reinzubringen. Oder
nee, halt da hast du die Freiheit nicht. Du kriegst die Termine vorgesetzt und kannst dich vorher darauf einstellen,
genau,
was auf dich
zukommt.
Aber
ja, deswegen brennen, glaube ich, die Leute aus. Deswegen sieht man auf der ITU-Distanz, wo du jetzt enormes Talent hast, so viele Leute auch dann abrupt aufhören nach so einer ITU-Karriere, weil die halt so viel rumgereist sind, schon so viel trainiert haben. Deswegen, wie so ein Gomez, ist schon krass, dass der noch eine Langdistanzkarriere dran macht. Der liebt den Sport schon sehr, weil mit dem Stress, den kenne ich ja auch schon als Junior. Da saß ich mit dem bei den Bundesligerinnen am Frühstückstisch und der macht das ja auch schon ewig und dann denkst du, der hat noch den Drive dazu, ist schon bemerkenswert. Aber ist natürlich auch extrem erfolgreich, das gibt natürlich recht. Aber deswegen erklärt sich ja, warum halt ganz viele einfach dann nach dem Olympiazyklus komplett aufhören. Und auch nichts mehr davon wissen wollen, weil die einfach fertig sind.
Ja. Ja. Aber so ist bei Gomez kommt natürlich auch noch dazu, wenn du die Perspektive hast oder du weißt, du hast die Fähigkeiten, nochmal was anderes Großes zu gewinnen, ist vielleicht auch die Motivation eine andere.
Ja.
Also die Frage stellt sich ja, glaube ich, irgendwie jeder Profi, für was mache ich das?
Ja.
Und wenn jetzt der Antrieb nur wäre, ich mag den Sport, dann wird es vielleicht auch anders aussehen, aber so im Hinblick darauf, nochmal Hawaii zu gewinnen, nochmal jetzt, weil er ja auch mit Frodo jemanden hat, dem er da so ein bisschen nacheifern muss erstmal oder beweisen muss, dass er das genauso gut kann. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ihn genau das halt reizt.
Denke ich auch, ja. Also wird interessant definitiv mit ihm. Ja, bin gespannt.
Ja, haben wir schon so halb jetzt gerade über Hawaii geredet. Ja. Das erste Mal für Gomez auf Hawaii.
Ja.
Dein Tipp für dieses Jahr?
Boah, total schwierig, weil meine letzten drei Tipps gingen total in die Hose.
Aller guten Dinge sind vier.
Ja, genau. ja, da hast du mich jetzt erwischt. Ich würde sagen, mein Teamkollege aus Darmstadt, der Patrick, der hat ja bewiesen, dass er echt das in Hawaii so gut im Griff hat. Also langsam sowieso, aber das ist auf alle Fälle für mich einer meiner Top-Favoriten. Diese körperliche Dominanz vom Frodo ist dann schon krass, wenn er es in Hawaii mit der Hitze hinkriegt. Und das ist, glaube ich, der limitierende Faktor bei ihm, aber jetzt sagst du was. Der Javier ist natürlich auch ein Hitzetyp. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass der läuferisch da dem Patrick eventuell sogar Kontra geben kann. Schwierig anzustellen. Ich weiß nicht, ob der beim Radfahren das so aushält, aber der ist schon clever, der Javi. Okay, willst du einen Tipp? Kriegst einen Tipp. Gib dir einen Podiumstipp. Ich sag mal Gomez, Frodo und Patrick.
Ja, das ist 1, mal 2, 3, das ist mal ein Wort.
Ja, ich sage jetzt mal einmal Gomez, weil das wäre doch cool, wenn nochmal jemand ganz anderes das aufmischt.
Und kommen vielleicht auch noch zu den Frauen, dein Tipp bei den Frauen?
Ja gut, das ist eher ein klarer, da glaube ich, dass die Daniela Rüff gewinnt. Und dahinter, ich würde mal fast sagen, dass die Lucy Charles auf 2, die war doch letztes Jahr auf 2, die Lucy Charles, ne? Ich glaube auch wieder dieses Jahr auf 2 und auf 3, bin ich eine Carfrey oder so, denke ich. Aber ich lag immer falsch mit meinen Tipps, von daher bin ich mal gespannt, ob das, aber ich denke mal, die Daniela Rüff definitiv, wenn die gesund bleibt, dann hat da keine eine Chance.
Er ist ja vorher war ja aber trotzdem eh immer so ein lustiges Rätselraten, weil einige Sachen liegen auf der Hand und manchmal sind es dann genau die anders kommen. Letztes Jahr war das allerbeste Beispiel. Das hätte im Vorfeld, glaube ich, auch niemand so vermutet.
Ja.
Na, lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht deine Einschätzung für die Zukunft, nicht nur für dich jetzt, sondern auch insgesamt für die Langdistanz-Szene. Wen muss man da vielleicht auf der Rechnung haben? Wie könnte sich das entwickeln? Und was kommt vielleicht nach einer Zeit von Jan Frodeno und Sebastian Kienle?
Ja, es ist schon anzusehen, dass die Leistungsdichte ja auf alle Fälle immer enger wird jedes Jahr. Durch die Kurzdistanzer, die reindrängen, wenn Alistair Brownlee dann irgendwann Langdistanz macht, weiß ich, ob die ja jetzt eine macht, dann verschärft die Situation halt auch nochmal, zumindest bei den normalen Rennen, wo es nicht so heiß hergeht. Und wenn so Jungs halt reinkommen, wird es halt immer schwieriger eigentlich vorne. Ich glaube, so im Mittelbereich bleibt alles so beim Alten, weil wie gesagt, ich glaube nur die absolut Besten der I2-Szene, die wagen den Schritt dann nochmal, ja. Die anderen, die hören dann vorher einfach auf und aus deutscher Sicht wird es interessant, weil die ganzen Langdistanzler, die guten, kamen ja eigentlich von der Kurzdistanz aus einem guten System, aus einem erfolgreichen Kurzdistanzsystem und dadurch, dass wir jetzt so ein paar dünne Jahre haben, sehe ich momentan eigentlich nicht so viel nachkommen. Also ich sehe es eher ein bisschen kritisch jetzt, ein bisschen düster, leider, weil wenn, wie gesagt, der Frodo und der Patrick irgendwann, wenn die Jungs alle mal aufhören, die sind ja auch alle jetzt Mitte 30, teilweise Ende 30, dann, ja, ich sehe keinen, also der Flo Angert hat auf alle Fälle Potenzial, aber der muss erstmal auch ordentlich weiter trainieren, so wie er es natürlich macht, aber also so ein Kienle-Typ, ja, sehe ich momentan nicht, in den Mid-20ern. Ja. Und du sagen könntest, okay, krass, der hat so ein Potenzial, also absolut nicht. Höchstens so der Justus Nieschlag, ja. Der ist echt gut, super talentiert. Wenn der verletzungsfrei bleibt, das wäre vielleicht einer, der sich voll entwickeln könnte, aber sonst wird es schwierig. Und bei den Frauen, da ist es eigentlich oftmals so, dass oftmals Späteinsteiger, ja, also international gesehen, die Szene aufmischen, so wie die Sarah Crowley oder ja, früher ja mit Wellington und die ganzen Engländerinnen halt, die haben ja eigentlich immer was anderes gemacht und da ist es so ein bisschen eine andere Situation. Da kann ich das schwer einschätzen aus deutscher Sicht, weil da ploppen immer mal wieder echt gute Frauen auf. Die Dani ist natürlich jetzt on fire und die hat ein mega Rennen in Rot gemacht. wenn sie den nächsten Step schafft, dann ist sie auf alle Fälle Hawaii eine Top 10, Top 5 Kandidatin, aber das ist echt ein hartes Stück Arbeit und aber so eine Rüff-Dominanz oder so eine Männerdominanz beim Deutschen wird es bei den Frauen so nicht geben. Da fehlt auch einfach so aktuell so die, da sehe ich momentan, viele sind ja jetzt irgendwie Mutter geworden und dahinter ist wenig. Also da ist, ja, das wird wirklich interessant. Also ich glaube, dass die in 5 bis 8 Jahren, dass es eine relativ internationales Podium gibt oder Top Ten Hawaii mit wenig deutscher Beteiligung. Leider, aber ich hoffe es nicht, aber wenn man sich das so rückblickend anschaut mit der ITU, mit den Jungs, die nach vorne vielleicht auf die Langdistanz gegangen sind, dann wird das halt schon interessant,
sagen wir so. Ja, Justus Nieschlag hat ja schon irgendwie bei seinem Ausflug, sag ich mal, auf die Mitteldistanz gezeigt letztes Jahr, dass ihm das auf jeden Fall zu liegen scheint. Langdistanz ist ja immer noch ein anderer Schnack. Und bei Daniela Semmler darf man halt echt nicht vergessen, auch wenn sie schon so lange dabei ist, liegt das ja nicht daran, dass sie schon älter ist, sondern einfach den Schritt so früh gemacht hat und so früh auf die Langdistanz gegangen ist. Also die hat ja auch noch ein paar Jahre, um sich noch weiter zu entwickeln. Genau, ja. Und von daher glaube ich auch, dass wir alle sehr gespannt sein können, was da in den nächsten Jahren auf uns zukommt.
Ja,
schöne Schlussworte und einen Blick in die Glaskugel.
Ja,
vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg für das Rennen am Sonntag.
Ich gebe Gas.
Wenn wir das hier anhören oder alle das anhören, wissen wir wahrscheinlich, wie es ausgegangen ist. Von daher, jetzt drücke ich und drücken wir nochmal die Daumen und dann schauen wir mal weiter.
Alles klar, Dankeschön.
Ja, vielen Dank, dass ihr bei Triathlon Talk mit dabei wart. Wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne, das würde uns sehr freuen. Und wenn ihr Kommentare habt, Feedback, Fragen oder Ideen, dann schreibt uns einfach bei Facebook, Instagram oder per Mail. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Talk wieder reinhört.